Keine Sorge. Ich bin nicht kaputt. Ich mache absichtlich Pausen, damit Sie auch schön mitkommen. Nee. Keine Angst, ich halte Sie nicht für blöd. Ne? Aber in dieser Infografik, How Social Media is Ruining Our Lives, steht, wir hätten nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne von 5 Sekunden. Deswegen mache ich dann ab und zu mal Pausen. Wobei, das ist ja Blödsinn, ne? Es ist ja auch viel zu anstrengend, es überhaupt nicht durchzuhalten. Ich belaste Sie jetzt einfach mal mit mehr als 5 Sekunden Text, ja? Und ich hoffe, dass Sie dranbleiben. Ist auch spannend. Ich habe nämlich mit dem Medienjournalisten Moritz Metz darüber gesprochen, was Social Media mit unserem Hirn macht. Er hatte nämlich auch die Grafik gesehen mit der Behauptung, vor 10 Jahren sei die Aufmerksamkeitsspanne noch bei 12 Minuten gewesen, jetzt nur noch bei 5 Sekunden. Und dann hat er recherchiert. Mehr als 5 Sekunden lang. Meine Frage an Moritz Metz, ja, was ist dran, Moritz, an dieser Information?
Was war jetzt gerade nochmal genau die Frage? Nee, Quatsch. Also es stimmt tatsächlich, das Internet und Social Media, die machen was mit uns, aber wahrscheinlich ist es nicht so wild, wie behauptet wird. Also diese Information von 12 Minuten auf 5 Sekunden, diese Information ist eher eine Ente. Die wurde zusammengefasst eben durch diese Infografik, wie Social Media unseren Verstand zerstört. Infografiken sind so lange, längliche, nette Statistikaufbereitungen, die dann in Blogs oft so viral weiterverlinkt werden. Die werden richtig gebaut von Internetfirmen, um bei Suchmaschinen wiederum weiter oben aufzutauchen. Diese Infografik stammt interessanterweise von der amerikanischen Suchmaschine für Rentnerdomizile. Also es ist alles so ein bisschen absurd. Und diese Infografik, die zitiert wiederum eine Umfrage, die die PR-Abteilung einer Versicherung mal gemacht hat. Auch nur das als PR-Maßnahme, um mehr Aufmerksamkeit und Google-Optimierung zu bekommen. Von einem Fake-Wissenschaftler haben sie diese Studie herstellen lassen. Und dieser unseriöse Wissenschaftler, der hat in seiner Umfrage nicht gesagt von 12 Minuten auf 5 Sekunden, sondern auf 5 Minuten. Also von 12 Minuten auf 5 Minuten sei unsere Aufmerksamkeitsspanne gesunken. Das mag möglich sein, das ist aber trotzdem alles ein bisschen komisch. Und dann hat irgendeine britische Boulevardpresse mit viel zu geringer Aufmerksamkeitsspanne auf jeden Fall die Währung verdreht. Und so landete das im Netz und hat sich dann halt immer weiter verbreitet. Und man kann sich echt ein bisschen fragen, auch wie hoch die Aufmerksamkeitsspanne der Journalisten und Blogger war, die diese offensichtliche Falschinformation weiterverbreitet haben.
Ja, allein schon die Tatsache, dass ich dir jetzt folgen konnte, zeigt, so schlimm kann das nicht sein mit der Aufmerksamkeitsspanne. Fakt ist aber ja, du hast es gerade schon angemerkt, Social Media macht was mit uns, und das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, wenn ich Schach spiele ein Leben lang oder so, dann passt sich mein Hirn auch da an. Welche Auswirkungen hat denn die Nutzung von Social Media auf uns?
Also es ist, wie gesagt, unbestritten, dass die Nutzung von Social Media rapide zunimmt. Jeder 9. Mensch ist auf Facebook und verbringt dort 15,5 Stunden im Monat im Schnitt. Also das ist total angestiegen, Social Media. Und das Zweite, was auch total klar ist, das Gehirn kann sich nach Anspruch ebenso mitverändern, hast du auch schon gesagt, sogar physikalisch. Also der Nobelpreisträger Erik Kandel hat das schon letztes Jahrhundert rausgefunden, die sogenannte Neuroplastizität. Bis ans Lebensende kann sich das Gehirn den Anforderungen anpassen. Und jetzt ist es ja so, dass wir eine veränderte Welt haben, viel mehr vor Bildschirmen sitzen, alles schneller googeln können und in diesen Social Networks wahnsinnig viele Informationen auf uns schnell einströmen. Und da ist das Gehirn natürlich gefordert, da alles ganz, ganz schnell zu filtern und dann Informationen, ganz viele gleichzeitig. Wenn ich so mein Facebook-Profil aufmache oder meine Timeline, dann sehe, was die anderen da alle machen und dann chattet mich noch jemand gleichzeitig an. Wir verarbeiten viel mehr Informationen und es muss sehr viel schneller gehen. Das trainieren wir einfach, das ist ganz klar, weil das Gehirn eben so ausgelegt ist, dass es so funktioniert.
Wie funktionieren die Änderungen genau und ja, lassen die sich schon irgendwie nachweisen? Gibt es da Studien zu?
Der Forscher Paul Sack aus Boston hat herausgefunden, dass ein Hormon freigesetzt wird beim Twittern. Das heißt Oxytocin und das ist sozusagen eine Art soziales Wohlbefinden-Hormon.
Das ist man nennt das Kuschelhormon auch, ne?
Dann gibt es eine andere Studie von einer offenbar auch seriösen britischen Uni, die sagt, dass die jeweilige Anzahl von Facebook-Freunden mit der Größe spezieller Hirnareale zusammenhängt. Also je mehr Friends man hat, desto größer ist die Dichte der grauen Masse in bestimmten Hirnregionen. Und das sind auch wieder Bereiche, die für soziale Interaktion, Gedächtnis, emotionale Bewertungen wichtig sind. Man weiß jetzt nicht, ob das sozusagen deswegen ist, weil man so viele Facebook-Friends hat oder ob die Leute mit mehr Gehirnmasse in diesem Bereich einfach auch mehr Freunde ansammeln. Also das ist so ein bisschen unklar noch. Andere Studien sagen, das Gehirn von Menschen, die das Internet nutzen, das tut sich leichter mit Problemlösungsstrategien, ist entscheidungsfreudiger und was auch nachgewiesen ist, man kann mit Tetris seine räumliche Vorstellungskraft stärken mit dem Computerspiel und mit dem Ballerspiel Counter-Strike. Da schult man auch anscheinend nachweislich, ein bisschen ältere Forschung, die Multitasking-Fähigkeit, sodass man im Büro zum Beispiel leichter 5 Dinge auf einmal organisieren kann, wenn man sich da so schult. Und so ähnlich würde das auch mit Facebook sein, wohingegen wahrscheinlich die motorischen Fähigkeiten alle eher nachlassen, wenn man immer nur die Maus herumschiebt, anstatt seinen Körper in der Landschaft. Und sowieso gibt es natürlich auch große Kritik an all dem. Der US-Autor Nicholas Carr, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, wer bin ich, wenn ich online bin und was macht mein Gehirn so lange? Und da kritisiert er ganz massiv, dass wir wie Laborratten konditioniert werden, ständig im Netz auf Knöpfe zu drücken, um uns den nächsten nächsten kleinen sozialen Kick abzuholen. Der nennt das Skimming, dass wir nur noch so Mini-Happen verdauen wollen und dabei das langfristige Erleben und Genießen so ein bisschen ausklammern.
Du hast gerade die Maus genannt, die benutze ich, wenn ich am Computer sitze. Wie sieht denn das aus? Fast alle haben wir Smartphones und damit einen kleinen Computer dabei. Wird das Ganze dann nochmal stärker dadurch?
Ja, auch da gibt's wieder relativ klare Zahlen, also dass die Smartphone-Nutzung total zunimmt. Man verbringt irgendwie 2,5 Stunden pro Tag mit seinem Smartphone, zumindest in den USA. Und das erklärt dann auch, dass bei so einer Studie, wo Forschern Benutzern 24 Stunden lang das Handy weggenommen haben, dass die dann so von Phantomerscheinungen berichtet haben, von vermeintlichem Vibrieren, obwohl das Handy gar nicht da war und so weiter. Es gibt eine andere Studie, das Smartphone ist vielen Jugendlichen wichtiger als Fernsehen und 60% in Deutschland würden angeblich sogar eher auf Sex verzichten als auf ihr Handy. Und es gibt ja auch dann immer diese ganzen Stammtischgespräche, dass man natürlich mit GPS und Augmented Reality so ein bisschen den Navigationsorientierungssinn
Ich verliert. Habe früher noch Karten benutzt und ich wusste immer, wo ich bin.
Sowas. Ja, genau, ja. Sowas. Mhm. Und aber interessanterweise, auch das ist wieder so ein Ding, was sich aufs Gehirn auswirkt. Also es gab mal eine Studie im Jahr 2000, da gab es noch kein richtiges GPS in der breiten Masse und da haben Londoner Taxifahrer nachweislich einen größeren Hippocampus, also auch ein Gehirnareal gehabt als der Durchschnitt, weil sie sich so viele Straßen merken müssen. Ob es jetzt wieder abnimmt, weil wir immer Wikipedia und GPS nutzen und so weiter, weiß ich nicht genau, aber vielleicht kann man sich wirklich ein bisschen weniger merken.
Ja, die Frage, ist das jetzt ein Grund zur Sorge und wie werden sich unsere Gehirne dadurch in Zukunft weiterentwickeln? Ich meine, es ist ja so, wenn ich mir keine Straßennamen mehr merken muss, dann kann ich ja das Hirnareal für was anderes benutzen, oder?
Genau, also man kann das natürlich sehr kulturpessimistisch betrachten, aber letztlich mussten sich unsere Hirne auch darauf verändern, dass wir plötzlich mit Autos oder Fahrrädern durch die Gegend fahren, weil wir plötzlich ganz andere Geschwindigkeit hatten oder mit einfach dem Telefonieren oder mit der Möglichkeit, Telegramme verschicken zu können. Das heißt, es ist eigentlich sehr gut, dass das Gehirn sich so den Anforderungen der Zeit anpasst und ich glaube, man würde sich selber irgendwie auch ein bisschen schlecht machen, wenn man das alles verteufeln würde. Also wir können damit eigentlich zufrieden sein, stolz sein auf unser Hirn, dass es diese massiven Änderungen, die wirklich auf uns einstürmen, so gut mitmacht. Gleichzeitig muss man das Ganze natürlich trotzdem gut erforschen. Das, was ich zusammengefasst habe gerade, ist schon vieles, aber noch längst nicht alles und ich hoffe, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Forscher dafür noch groß genug ist, um das alles wirklich gut zu erforschen, weil das ist dann trotzdem sehr wichtig.
Moritz Metz hat uns erzählt, was Social Media mit unserem Hirn macht. Und es macht etwas mit unserem Hirn.